Energy. Voll bei dir. Sie setzen an. Zu Blutgrätsche und Bodycheck. Sporttalk ungefiltert mit Energy-Sportreporter Luzi Fricker und Energy-Moderator Roger Schürch. Willkommen beim Ersatzbankgeflüster.
Ja, der Röschel, der ist immer noch in den Ferien. Ich habe einen fantastischen, grandiosen Ersatz. Da gibt es gar nicht genug Superlativen. 307 Matches für Hertha Berlin ist in der deutschen Hauptstadt eine richtige Legende. Nachher 146 Spiele für Luzern und IB in der Super League. Und dreifacher Nazi-Spieler. Er ist ein außergewöhnlicher Fußballer. Er hebt sich ein bisschen ab von den anderen. Im positiven Sinn ist so bescheiden geblieben, weil er gleich viel zu erzählen. Hast du es vielleicht herausgefunden? Der IB-Captain Fabian Lustenberger.
Ersatzbankgeflüster. Und jetzt ab ins Stadion.
Ja, Fabu Lustenberger, herzlich willkommen. Oder Lusti, oder Fabu, wie hast du eigentlich am liebsten, wie man dir sagt?
Also zu Bern definitiv Fabu, das hat sich so ein bisschen eingebürgert. Und in der Schweiz allgemein. In Deutschland bin ich der Lusti gewesen. Aber eigentlich ist es egal. Fabian wäre ein bisschen komisch. So sagt man meine Mami und meine Frau manchmal. Aber ja, sonst Fabu passt ganz gut.
Also wenn es ernst ist, Fabian, oder ist es dann seriös?
Dann ist es sehr seriös, ja. Dann ist es sehr seriös, definitiv. Aber das ist, glaube ich, überall ein bisschen so, dass man den richtigen Namen dann hört, wenn es dann wirklich seriös ist.
Also ich sage dir jetzt nicht Lusti, ich kann nicht so gut Hochdeutsch. Sagen wir, ja, Fabu, zuerst mal, wie geht's? Ja, man hat ja leider nach dem Spiel am Wochenende, sind wir da, ja, hast du dich verletzt. Mhm. Was ist der aktuelle Stand?
Ja, der aktuelle Stand, dass man eine Muskelverletzung zugezogen hat, dass es ein bisschen wird dauern. Es ist aber noch nicht genau definiert, wie lange, beziehungsweise ich werde versuchen, so schnell wie möglich wieder auf dem Platz zu sein und wieder können spielen. Aber es braucht einfach ein bisschen Zeit, bis es wieder verheilt ist, und wir werden regelmäßig Kontrollen machen und dann werde ich, wie gesagt, versuchen, möglichst schnell wieder zu steigern und möglichst schnell wieder fit zu sein und auf dem Platz zu stehen.
Ja, was hast du in dem Moment gedacht? Du weißt ja, hast ja den Rücktritt bekannt gegeben auf Ende Saison als Profi. Was hast du in dem Moment gedacht, wo die Verletzung passiert ist?
Ja, es ist, der Rücktritt, den habe ich gesagt gehabt. Das war am Donnerstag gewesen, und das ist aber auch vorbei mit dem. Also das Thema ist vielleicht in den Medien noch ein bisschen aufgeflackert, bei mir persönlich nicht, weil es ist ja am Donnerstag noch der bekannt gegeben, am Nachmittag, am Freitag hatte ich wieder Training gehabt. Samstag-Training, Sonntag-Training, also es ist einfach weitergegangen und es ist ja noch nicht fertig. Es ist nicht so, dass ich jetzt sage, ich höre auf im Sommer und kann mich zurücklehnen, sondern es ist noch etwas zu tun bis dahin, und das, glaube ich, ist ganz wichtig, dass ich das Mindset habe und dass ich mir nicht zu viel Gedanken über Rücktritt mache im Sommer, sondern die aktuelle Situation, und die ist natürlich für mich persönlich jetzt mit der Verletzung nicht gut. Aber sie wird auch wieder gut sein, wenn ich wieder fit bin.
Also wir reden dann nicht mehr allzu lange über die Verletzung. Es gibt ja ganz viele andere Themen. Aber gleich dann denke ich mir, was Scheiße jetzt? Oder hast du da einen Schmerz verspürt oder gewusst? Oder weiss man da, das ist nur ein paar Tage oder könnte jetzt gleich ein paar Wochen gehen?
Ja, ich habe ja gegen Lausanne das Spiel verpasst, wegen Problemen im Oberschenkel. Ich habe die ganze Woche können trainieren, normal trainiert, alles können mitmachen, keine Beschwerden gehabt. Und dann ist man schon ein bisschen enttäuscht im ersten Moment, aber ich bin doch schon das ein oder andere Jahr mittlerweile dabei und weiss, dass es einfach auch dazugehört, der Verletzung, dass so etwas dazugehört, dass der Körper sich vielleicht auch irgendwann die Pause nimmt, die er braucht. Und mit dem musst du dich arrangieren, mit dem musst du zurechtkommen und dann schaust du vorwärts und setzt alles daran, möglichst schnell wieder fit zu werden.
Ja, wir können ja hier schauen auf Transfermarkt Verletzungshistorie. Ich habe mal ein bisschen nachgeschaut, jetzt kommen gleich 1013 Tage zusammen, wo du verletzt bist. Also würdest du sagen, du bist verletzungsanfällig, aber du hast glaub gleich nur eine richtig schwere Verletzung gehabt, dann mit dem, Achillessehne, genau. Ist im 21.
Ja, ich weiss es nicht, verletzungsanfällig. Ich habe das ein oder andere gehabt, ja. Ich habe das ein oder andere verpasst auch durch die Verletzungen. Ja, aber ich glaube, es gibt wenige Spiele, die in der Karriere kommen ohne Verletzungen. Es sind auch Sachen gesehen, wo halt einfach im Kontaktsport passieren. Also es ist nicht nur so, dass wir jetzt irgendwie durch eine schlechte Muskulatur oder durch irgendetwas anderes verletzt, sondern es sind viele auch ein paar oder einige auch Umfälle gesehen, die einfach dazugehören. Und die Statistik, ehrlich gesagt, habe ich nicht gekannt, dass es so viele Tage sind, aber das ändert ja nichts an meiner Karriere. Es ist ein Teil davon, es ist ein kleiner Teil, sage ich jetzt mal, davon. Und das gehört dazu im Fußball und im Sport allgemein, denke ich.
So, jetzt wirklich fertig, Verletzung. Aber gleich, du musst aber vor der Tribüne zuschauen. Oder was bist du da, wenn man verletzt ist? Wo schaut man da? Der Mensch gleich auf der Bank?
Nein, man ist auf der Tribüne oben, ein bisschen weiter oben, hat man ein bisschen besseren Überblick. Und ja, es ist kein Vergleich mit, wenn man auf dem Platz steht. Also, wenn man auf dem Platz steht, hat man so ein bisschen den Tunnelblick, oder ist man im Tunnel innen, kann vieles ausblenden und ist mit drinnen. Auf der Tribüne siehst du natürlich auch viel mehr, von oben kommen Sachen mit über, Fieber ist mit, regst dich auf, freust dich. Das sind die Emotionen. Also die Achterbahnfahrt ist viel, viel höher auf der Tribüne, darum stehe ich definitiv lieber auf dem Platz.
Aber dürftest du jetzt reglementstechnisch auf der Bank sitzen?
Nein, oder? Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist wirklich für die Spieler reserviert, wo, also für den Staff halt, für die dazugehören, plus die Spieler, die auf der Bank sind. Das ist für die reserviert. Das ist aber auch gut so. Ich glaube, als verletzter Spieler bist du vor dem Match in der Kabine und versuchst, ein bisschen zu unterstützen und zu helfen. Aber nachher im Spiel, kommst du als Spieler auf dem Platz extrem wenig mit über. Also du bist wirklich auch bei dem Tunnel innen. Und darum, schaue ich vor da oben zu und freue mich mit und fieber mit und drücke die Daumen.
Das ist auch ein anderer Blick. Du hast ja schon bei der U15 das Trainerdiplom gemacht. Hat man da automatisch ein bisschen das Trainer-Gen noch eingeimpft, wenn du vor der Tribüne schauen kannst? Ist das vielleicht jetzt blöd gesagt, so ärgerliche Verletzung ist? Aber sind vielleicht Spieler, die öfters verletzt sind, dann eher der Trainer?
Das würde ich jetzt nicht sagen. Ich glaube, das hat nichts miteinander zu tun. Für mich persönlich hat das auch keinen Einfluss auf meine Gedanken, mal Trainer zu machen, ob ich jetzt verletzt bin oder nicht. Ich glaube, das ist so ein bisschen, dein innerer Antrieb, den du hast, deine Verbundenheit zum Fußball, die du hast, die dich dementsprechend in eine Richtung lenkt. Aber grundsätzlich finde ich, hat das nichts miteinander zu tun, ob Verletzung, Trainer, was auch immer.
Aber das habe ich jetzt echt erzählt, gell? Du hast schon bei U15.
Ja, das stimmt. Ich habe das C-Diplom im Herbst abgeschlossen. Bin im August angemeldet für die Aufnahmeprüfung für das B-Diplom und wieder dort weiterhin meine Wege ein bisschen machen und das können weiterführen und dann schauen, wo es mich hinführt. Also ich bin jetzt nicht irgendwie, mein Weg ist noch nicht steil gemeißelt. Ich glaube, das ist auch gut so. Das soll es auch nicht sein. Aber ich freue mich sehr auf die Aufgabe, die ich wieder bekommen bin nach meiner Karriere und dann werden wir dementsprechend, dann werde ich mich dementsprechend auch versuchen, weiterzuentwickeln im Trainerbusiness.
Ja, wie muss man sich das vorstellen? Wie läuft so ein Kurs bei U15, dass du den, oder eine Prüfung, dass du das Diplom da hast?
Ja, der Kurs ist nicht direkt bei dieser Mannschaft. Den Kurs habe ich zu Oberdiessbach bzw. zu Lies gemacht. In zwei verschiedenen Kursen durfte ich mitgehen, weil ich immer mal wieder wegen Spieltagen oder mit Champions League gespielt, wo die eine Prüfung war, die ich nicht machen konnte. Und ich konnte sie sozusagen mit U15 nachholen, die Prüfung. Und da kommst du ein Thema über, wo du das ganze Training planen musst, wo alles musst aufschreiben, mit Einlaufen, mit Sprintübungen, mit Übungsformen, Spielformen. Und am Schluss, wenn du das abgegeben hast, sagt der Experte, was er für eine Übung war im Training von dir. Also welche Übungs- oder Spielformen. Und du musst die ausführen, du musst die coachen, du musst die deine Coaching-Punkte, die du bekommst, musst einhalten. Und das sind alles so Sachen, wo du als Spieler nicht wahrnimmst, was dahinter steckt als Trainer, muss ich ehrlich zugeben. Aber es macht Spass und es ist interessant, mit den Jungen zu arbeiten und zu sehen, wie sich die Jungen sage ich mal, so ein bisschen adaptieren an dich selber oder dich wahrnehmen und auch sich in relativ kurzer Zeit auch schon weiterentwickeln. Das ist sehr gut und sehr schön auch zu beobachten.
Ja, unser Sven Müller, der gerade da hinten sitzt. Ja, vielleicht müssen wir noch den Zeitpunkt von dieser Aufnahme sagen. Es ist Mittwoch, Vormittag, 10 ab 10. Ja, hast du früh müssen aufstehen müssen? Jetzt wegen dem Podcast?
Nein, ich muss immer früh aufstehen. Wir haben drei Kinder. Der ist normalerweise um 6:30 ist der gute Wecker am Morgen. Dann heisst es Sachen vorbereiten für die Schule, Kind wecken und alles drumherum. Also von dem her, das Frühaufstehen ist überhaupt kein Problem. Und wenn ich 10:10 jetzt sehe, dann ist das für mich, dann bin ich gefühlt das erste Mal schon müde am 10. Und von dem her ist das alles gut, überhaupt kein Problem.
Ja, nein, Sven hat eben eine Umfrage gemacht und hat zufällig die U15-Junioren getroffen. Die hat gesagt, hey, Lustig wäre ein hervorragender Trainer. Okay. Wie nimmt man so ein Feedback auf?
Ja, ich glaube, ich weiß nicht, ob sie etwas anderes würden sagen oder dürfen sagen. Nein, Spass.
Wir sind richtig geschwärmt.
Okay, ja, das ist schön zu hören. Das freut mich zu hören. Ich versuche einfach so ein bisschen meine Erfahrungen weiterzugeben. Und ich glaube, ich bin egal, ob ich jetzt Captain von der ersten Mannschaft bin oder der Trainer von der U15 oder dort ich helfen, bin ich der, wo ich bin. Ich versuche authentisch zu sein, ich versuche ich selber zu bleiben und ich glaube, wenn die Jungs dann ja, mitbekommen oder wissen, was ich schon hinter mir habe an Spiel, an Jahren auch, dann glaube ich, ja, ist das schön zu hören, wenn sie mir ein Kompliment aussprechen, weil es gibt einem natürlich auch wieder ein bisschen Auftrieb oder Antrieb, dann so weiterzumachen.
Ja, was wärst du für einen Trainer? Entweder einen ruhigen wie der Raffi Vicky oder einen Zampana wie der Peter Zeidler oder etwas zwischendrin?
Ich weiss es nicht. Tendenziell schon eher ein bisschen ruhiger, denke ich, wobei ja, das, auch das, glaube ich, sind dann Charakterzüge, die du dir ein bisschen erarbeitest, wo du vielleicht auch ein bisschen in dir drin hast, und von dem her würde ich eher ein bisschen auf ruhig tendieren, aber ja, für das bin ich noch, wie gesagt, zu wenig lang dabei und habe noch zu wenig Erfahrung gesammelt, um mich da irgendwie schon in eine Schublade zu stecken oder irgendwo zu kategorisieren.
Also jetzt ab dem Sommer, gell, ist schon fix, du bleibst bei den Juniorentrainer.
Ja, also ich höre auf zu shooten und habe sicher auch ein bisschen Auszeit mit der Family, ein bisschen Ferienzeit, ein bisschen abschalten, ein bisschen wegkommen im ersten Moment schnell vom Fußball, was glaube ich auch ganz gut tut. Und nachher, ja, werde ich im Sportsommer im Herbst wieder angreifen bleiben und dann mich dort versuchen weiterzuentwickeln im Trainerbusiness und dann ja, werden wir sehen, wo der Weg hinführt.
Also ist noch nicht klar, welche Mannschaft?
Nein, das ist noch nicht klar definiert. Ich denke, es geht in erster Linie auch darum, mal reinzuschnuppern in das Ganze, mal ein bisschen zu lernen, vielleicht auch in verschiedenen Mannschaften ein bisschen auszuhelfen, mal dort dabei zu sein, mal dort dabei zu sein und sehr viel Erfahrungen sammeln. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass du als Trainer, sowohl als Spieler als auch als Trainer nachher, dass du Erfahrungen sammelst und ja, gewisse Situationen vielleicht schon mal erlebt hast, wo es dann nachher einfacher fällt, die zu handeln.
Ja, aber das Ziel, IB, der hat das Diplom noch nicht, aber das Ziel müsste schon sein, also ja, für uns IB-Fans wäre es natürlich ein Traum, dich mal irgendwann mal eine IB-Seitenlinie als Cheftrainer zu sehen.
Ja, das ist noch der zweite Weg, muss ich ehrlich sagen, eben, wie du sagst, Diplom habe ich noch nicht, um das überhaupt in Betracht zu ziehen. Ja, außerdem bin ich momentan noch wirklich auf einen Profi-Fußballer fixiert und noch nicht auf einen Trainer. Weil wir noch etwas vor uns haben und darum ja, ist das in weiter Ferne. Wenn es dann irgendwann der Fall wird sein, wäre es schön. Und wenn nicht, glaube ich, ja, auch nicht so tragisch.
Ja, wir bleiben noch ein bisschen beim Thema Trainer. Giri Sforza, glaube ich, die erste Profitrainer gewesen. Du hast mal im Interview gesagt, er hat dich sehr prägt. Und er ist ja ziemlich umstritten. Kommt er in dem Fall ein bisschen falsch rüber in der öffentlichen Meinung?
Ja, also ich persönlich kann eigentlich nur davon sagen, dass ich mit 18 Jahren die Sommervorbereitung im FCL mitmachen und in meinem ersten Superliga-Jahr glaube ich irgendwie 30 oder 31 Matches dürfen machen unter ihm von 36. Und ich glaube, das ist ja, das zeigt einfach, dass er auf mich gesetzt hat, dass er mich gebrungen hat, dass er mich spielen lassen hat. Und sicher auch durch die vielen Spiele, die ich machen durfte, habe ich nachher die Chance bekommen, auf Berlin zu wechseln. Da ist der Lucien Favre von mir aufmerksam geworden und hat mich dann mitgenommen auf Berlin. Und den Rest, ich glaube, den Rest von der Geschichte kennen wir so ein bisschen. Aber von dem her hat er mich in dem Sinn sehr geprägt. Ich habe jetzt auch keinen Kontakt gehabt mit ihm, ehrlich gesagt. Ich sehe ihn ab und zu bei Blue als Experte, aber auch jetzt schon länger nicht mehr gesehen. Aber es wird sich sicher erst die Zeit ergeben, vor allem jetzt nach dem Profifußball, wo man sich über den Weg läuft, wo man sich austauschen kann, wo man ja, ein bisschen über alte Zeiten kann diskutieren und ein bisschen zurückschauen.
Ja, du hast gerade Lulu Favre angesprochen. In dem Fall hat er dich sozusagen am FCL ausgespannt oder geholt dann zu Hertha.
Ja, kann man so sagen. Er hat mal im Interview gesagt, dass er, wenn er bei Zürich geblieben wäre, mich auch gerne zu Zürich geholt hat damals, dann nach dem Jahr. Nachher ist er auf Berlin und hat mir gedacht, warum nicht auf Berlin mitnehmen. Und für mich im Nachhinein ist natürlich das ein Jackpot gewesen, dass ich die Möglichkeit hatte. Ich hätte mir 2007, das ist auch schon so lange her, habe ich können träumen, dass ich 12 Jahre in Berlin bleibe und dass ich mich dort so, ja, so festsetze und meine Familie dort gründe und alles drumherum. Es sind so viele Sachen zusammengekommen in Berlin, so viele schöne Sachen, dass es nicht planbar war, auf keinen Fall. Und darum freue ich mich, dass es so geklappt hat und schaue sehr gerne auf meine ganze Karriere und auf die ganze Zeit im Profifußball zurück.
Ja, Lüli war glaube schon noch ein spezieller Trainer gewesen. Ich kenne ja den Roman Friedli, den er bei Iverdo unter anderem hatte. Er hat gesagt, er hat noch nie so einen Trainer gehabt. Er hat Übungen zum Teil abgebrochen, gegen Zubito korrigiert. Was hat ihn unterscheidet, der Lucien Favre, jetzt im Vergleich zu anderen Trainern?
Ja, ich glaube, das ist ganz gut beschrieben, was du gesagt hast. Er war sehr detailbesessen gewesen, oder immer noch wahrscheinlich. Er hat, muss man auch sagen, mit jeder Mannschaft, die er gesehen hat, hat er Erfolg gehabt. Das ist, glaube ich, auch etwas, wo am höchsten anzurechnen ist. Und ja, er war ein Fachmann gewesen, durch und durch. Also er hat genau gewusst, was es braucht, hat genau gewusst, wie man Erfolg kann haben. Und er hat das in jeder Mannschaft, die er sei es bei uns, bei Hertha, eben Zürich zuerst, dann bei Hertha, dann Nizza hat er noch gemacht, Gladbach, also überall wirklich gute Arbeit geleistet. Und ja, da glaube ich, dann sieht man auch, oder das macht auch gute Trainer aus, dass wenn er in verschiedenen Stationen erfolgreich ist, das zeigt, glaube ich, dass er wirklich Qualitäten hat.
Was war dein Lieblingstrainer gewesen? Ich bin gerade bei Hertha, bei 7 hast du Friedhelm Funkel, Markus Babbel.
Das ist das Pokalfinale, gell? Der
stimmt,
gestern,
ja!
Der hat es gestern geschafft, ja.
Sensationell mit Lautern.
Mit Kaiserslautern, genau. Ja, wer ist mein Lieblingstrainer? Ich glaube, es ist schwierig, das zu sagen. Es gibt einfach, wie wir vorher gesagt haben, gewisse Trainer, die einen geprägt haben. Also eben der Chiri, der mich gefördert hat, der Lucien Favre, der mich auf Berlin geholt hat. Bei Jos Luca bin ich Captain geworden zu Berlin, habe 3 Jahre dürfen Captain sein. Das war sicher auch noch ein Entwicklungsschritt gewesen, den ich machen durfte. Dann natürlich mit IB, der Cherry, der mich zurückgeholt hat, zusammen mit dem Wushu. Das sind alles so Sachen, oder alles so Trainer, die einem ein bisschen mehr geprägt haben. Aber trotzdem hast du von jedem Trainer gewisse Sachen mitgenommen, gewisse Sachen gelernt, gewisse Sachen, die ich auch nicht so gut gefunden. Aber das ist, glaube ich, das ist in der normalen Arbeitswelt genau gleich. Das ist nicht mit jedem Chef genau gleich gut. Und von jedem kannst du etwas Gutes sagen, vielleicht, von jedem kannst du vielleicht etwas Schlechtes sagen. Also, ja. Ich nehme viel mit, viele Erfahrungen mit, viele positive Erfahrungen mit und versuche das dementsprechend dann auch für mich zu nutzen in der Zukunft.
Und der Europameister-Trainer ist schon noch kurz gehabt, ein halbes Jahr. Otto Rehagel.
Ah, voilà, ja, das habe ich gar nicht vom Schirm. Ja, ich bin ja verletzt in dieser Zeit. Ich habe unter ihm kein Spiel dürfen machen, weil ich verletzt war. Und das war ja damals auch noch die Relegation gegen Düsseldorf, wo wir abgestiegen sind, wo es ein riesen Tamtam war. Und das sind auch Sachen, wo man, ja, wo man in Erinnerung hat, wo vielleicht nicht so die schönen Erfahrungen sind, aber die einem trotzdem, ja, auch ein bisschen geprägt haben in den nächsten Jahren. Dann.
Aber du hast ihn eben gleich ein bisschen mitbekommen. Wie ist er gewesen? Er hat gehört, er kann kein Wort, außer Deutsch. Er kann wirklich nur Deutsch.
Ja, ich bin wirklich nicht so neu bei der Mannschaft gesehen in dieser Zeit, muss ich ehrlich zugeben, weil ich, eben verletzt war, viel in der Reha war. Ich bin nicht mal in der Nähe vom Mannschaftstraining gesehen, ehrlich gesagt. Also, es war noch schwierig für mich, dort irgendwie dabei zu sein. Ja, aber er ist halt schon eine riesen Persönlichkeit in Deutschland. Und das hat man auch gemerkt. Leider sind wir nicht so erfolgreich in dieser Zeit und sind, wie gesagt, abgestiegen in der Relegation. Aber, ja, er ist ein Koryphäe so ein bisschen in Deutschland und hat auch dort einen sehr, sehr grossen Erfolg dürfen feiern.
Ja, wir bleiben noch ein bisschen. Bei Hertha auch zweimal aufgestiegen, zweimal abgestiegen.
Also zuerst zweimal abgestiegen und dann zweimal aufgestiegen, ja. Genau. Direkt wieder.
Aber auch schon, was ist schon? Du kennst es, Meistertitel, Aufstieg. Vergleichbar.
Ja, schwierig zu vergleichen. Ich glaube, ein Meistertitel ist halt wirklich etwas in der höchsten Liga, wo du die beste Mannschaft vom Land bist und ja, das mit einem Pokal kannst du 4 am Schluss. Meistertitel oder aber ein Double gewinnen wie letztes Jahr. Ein Aufstieg, muss ich sagen, ist aber auch etwas, wo nicht wirst vergessen, weil du hast eine erfolgreiche Saison und ich glaube, es ist dann schlussendlich für einen Fußballer nicht so entscheidend, wo die erfolgreiche Saison ist, sondern wenn du eine Saison hast, wie wir beim zweiten Aufstieg, wo wir in 34 Spielen, ich glaube, 2 haben verloren und der Rest viel gewonnen, unentschieden, aber einfach nur 2 Spiele verloren, dann gibt das einem schon ein, wie soll ich sagen, ein gutes Gefühl, ein wohlwollendes Gefühl und darum ist das zweite Liga-Jahr sicher nicht sportlich, weiß nicht, wie interessant, weil du nicht in der höchsten Liga spielst, aber rein vom Drumherum her, in Berlin dann auch plötzlich wieder in der zweiten Liga über 60.000 Zuschauer gehabt, so ein bisschen die Leute mitgerissen, die Euphorie auch in der Bundesliga noch mitnehmen in den ersten Spielen und das sind schon Sachen, wo einem sehr schöner und sehr in guter Erinnerung bleiben.
Weißt du, mache ich etwas anderes, nicht immer die gleichen Vereine, erste Bundesliga, der zweite ist auch so, weiss nicht, Zwickau und der Haching. Also, was ist der provinziellste Verein?
Ja, Erzgebirge auch ist so ein bisschen Provinz gewesen, glaube ich. Das ist im Osten von Deutschland, so ein bisschen weiter weg. Ja, und sonst haben wir Jan Regensburg, SV Sandhausen, klassisch in den kleineren Vereinen. Aber wir haben auch gespielt gegen VfL Bochum, wir haben das Derby gegen Union in der zweiten Liga, also haben schon auch schöne Match gehabt gegen traditionsreiche Vereine. Und ja, eben, wie gesagt, ich glaube schlussendlich, wenn du so ein erfolgreiches Jahr hinter dir hast oder wenn du ein erfolgreiches Fußballjahr spielst, dann sind die Gegner nicht so entscheidend. Dann freust du dich wirklich über jeden Sieg und jeden Punkt, den du mitnimmst.
Dein Debüt hast du bei Hertha, 18. August, hast du das aufgeschrieben, 2007 gegen VfB Stuttgart. Machst du dich auch noch gut besinnen? 3-1 hat er gewonnen.
3-1 gewonnen. Ich glaube, ich bin kurz vor Schluss eingewechselt worden. Das ist mein erstes Spiel, wo ich dabei war. Wir haben eine Woche vorher einen Saisonstart gehabt. Da haben bin ich noch nie im Kader gesehen, weil ich erst irgendwann am Freitag unterschrieben habe. Am Samstag haben wir einen Match gehabt gegen Frankfurt. Ich glaube, 1-0 verloren, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und dann habe ich mein Debüt dürfen geben, ja, bei Hertha. Und bin kurz vor Schluss reingekommen. Und ja, ich bin 19 gesehen, habe noch ein bisschen mehr Haar gehabt, sitzen, also einen richtigen Wuschelkopf gehabt. Und bin einfach so in dem Bundesliga-Haifischbecken, sage ich mal, reingerührt worden und ein bisschen mitgeschwommen. Und glaube, ich habe mich nicht so schlecht geschlagen, weil sonst hätte ich nicht so viele Spiele machen in diesen 12 Jahren.
306 oder 307? In BZ im Artikel steht 307, aber in Ihrer Statistik habe ich 306 gesehen.
Ich sage in dem Fall 307, nehmen wir das.
Und du bist auf Rang 6 in der ewigen Liste von Hertha. Also, das ist schon noch cool. Man kann sagen, einer der dienstältesten respektive Rekordspieler.
Ja, sicher. Ich habe das auch schon ein paar Mal erwähnt. Ich bin ja nicht auf Berlin gegangen mit dem Hintergedanken, ich wollte Rekordspieler werden oder ich wollte 12 Jahre da bleiben und ich wollte dann irgendwann erwähnt werden, wenn ich aufhöre zu shooten und alles drumherum, sondern es hat sich einfach so ergeben. Und ich glaube, dass ich schon ein bisschen meine Spur hinterlassen durfte. Das habe ich auch in der Reaktion jetzt gemerkt, als ich meinen Rücktritt bekannt gegeben habe, wo es durchweg positiv gewesen sind und wo, ja, ich glaube, die Leute auch nach 5 Jahren, wo ich jetzt weg bin von Hertha, immer noch sehr, sehr schätzen, was ich versucht habe zu geben in diesen 12 Jahren. Und das, glaube ich, gibt einem so eine Wertschätzung, eine Anerkennung, wo man sehr, sehr gerne entgegennimmt.
In diesen 12 Jahren, das war auch ein schaffbares Angebot, aber das war nie ein Thema von Berlin weg, auch bei Union.
Nein. Hat's auch noch gegeben. Ja, das ist schwierig. Also kannst du nicht so gut machen. Das macht man weniger, sage ich jetzt mal. Ich sage nicht, macht man nicht, aber es macht man weniger. Es hat wirklich nie in dem Sinne Angebot gegeben. Ich habe mich nie mit anderen Vereinen auseinandergesetzt oder mit anderen Vereinen geredet in dieser Zeit, sondern für mich ist es immer gesehen, dass ich bei Hertha meinen Vertrag verlängern gerne, dass ich bleiben will. Hat sich natürlich dann 2017 geändert, wo meine Frau in die Schweiz gezogen ist mit den Kids. Da habe ich meinen Vertrag noch verlängert bis 19, aber es war eigentlich schon klar gewesen, dass ich dann im 19. dass es dann eher Richtung Heimat geht, dass es in die Nähe geht von der Schweiz, dass ich wieder ein bisschen näher bei der Family bin. Und dann ist 2019 oder 2018 ist der Kontakt schon entstanden zu IB. Und dann haben wir, ich glaube, im Januar 2019 ist es schon verkündet worden. Und da bin ich sehr gerne im Sommer 2019 wieder zurück in die Schweiz gekommen.
Ja, deine Frau Monika, gell? 3 Kinder hast
du? 3 Kinder, ja.
Jonas, Samuel und Ava.
Genau.
Ja, wieso sind sie denn schon, sicher mehr aus Berlin, wieso denn schon in die Schweiz?
Ja, wir haben ein Haus gebaut, geschenkt. Das ist bezugsbereit gewesen im Sommer 2017. Der älteste Jonas ist in die Schule gekommen und wir haben eigentlich gesagt, dass wir gerne unsere Kinder in der Schweiz in die Schule bringen. Weil wir auch nicht genau gewusst haben, wie geht es in Berlin weiter. Also es war nie ganz klar gewesen. Klar, eben, die Möglichkeit, vielleicht weiterzumachen, ja, aber irgendwie haben wir das Gefühl gehabt, in der Schweiz, wenn wir sie in die Schule schicken, und dann haben wir das so entschieden. Und dann bin ich 2 Jahre eigentlich gependelt zwischen Berlin und Schenken, wo wir gewohnt haben. Und meine Frau war allein mit 3 Kindern. Also hat mir nicht den Rücken frei gehalten, hat das sensationell gut gemacht. Und bin auch sehr dankbar, dass ich die Zeit trotzdem können, in Berlin fertig spielen, dass ich die Zeit bekomme von ihr und sie sich wirklich dann in dieser Zeit so ein bisschen hinten angestellt hat und sich um Kind gekümmert hat. Und ich habe versucht, wenn ich am Wochenende daheim war, das ein bisschen zu übernehmen, zu helfen, zu unterstützen. Aber die ganze Woche hat sie eigentlich die Arbeit gehabt und ich bin dann am Sonntagnachmittag heimgekommen und bin dann daheim gewesen bis am Dienstagmorgen und dann wieder zurück auf Berlin. Also es war sicher keine einfache Zeit für sich, aber ich hatte so 100% ihre Unterstützung gehabt und da bin ich sehr dankbar dafür.
Mit der Deutschen Bahn oder
ist nein, ich bin geflogen. Ich habe meinen ökologischen Fingerabdruck hinterlassen. ein bisschen, muss ich ehrlich zugeben. Ich bin viel geflogen in dieser Zeit. Ich habe versucht, möglichst viel daheim zu sein und das auch auszunutzen, dass ich, wenn ich die 1,5 Tage frei hatte, dass ich dann in der Schweiz war. Sie ist auch öfters mal in der Schulferien sie dann auf Berlin raufgekommen mit den Kids und dann ist sie einmal 2 Wochen zu Berlin gewesen. Und sonst bin ich der gewesen, der hin und her gependelt ist.
Aber sie ist Berlinerin, original Berlinerin mit
ja,
dem Berliner
Dialekt. Ja, Berliner Dialekt, ein bisschen aus dem Dorf, ein bisschen außerhalb von Berlin kommt sie her. Aber hat ihre Wurzeln schon dort, ja, genau.
Und der im Ausgang, wobei du jetzt ein bisschen, du musst sagen, wenn ich indiskret bin, im Ausgang lernen kennen, oder ist
ja,
sie Fan gewesen?
Nein, im Ausgang lernen kennen, ja. Also im Ausgang, ja, einfach, wo man ein bisschen trinken können gelernt und dann, ja, wie es halt so ist, ergibt sich dann irgendetwas und dann sind wir zusammengekommen und dann ist der Jonas von der Welt gekommen, der Samu, und dann da war und jetzt sind wir auch schon über 15 Jahre zusammen und das passt super.
Wunderschön. Oder redet ihr Berlinerisch daheim? Oder kann sie mittlerweile Berndeutsch? Oder
Luzernerdeutsch? Sie redet Hochdeutsch. Ich mittlerweile viel Schweizerdeutsch. In dieser Zeit in Berlin habe ich nur Hochdeutsch gehabt, auch mit den Kindern. weil halt einfach, ja, nur Hochdeutsch hast müssen reden. Ich habe nicht, hat ja niemand Schweizerdeutsch verstanden. Darum ist Hochdeutsch lang gesehen mittlerweile, reden wir, also ich Schweizerdeutsch, sie Hochdeutsch und Kind, ja, je nachdem, redet ein bisschen ein Gemix. Manchmal Schweizerdeutsch, manchmal Hochdeutsch, je nachdem mit wem.
Ah, also hast du den Berliner Dialekt angenommen?
Ich persönlich?
Ja.
Ja, nicht so, nein. Ich versuche immer normales Hochdeutsch zu reden, wobei eben der Akzent trotzdem, oder jetzt wieder ein bisschen besser zu hören ist, als vielleicht vor ein paar Jahren, wo ich relativ lange immer Hochdeutsch geredet habe.
Ja, Berlin, ich bin leider erst einmal gesehen. Auch eine unglaublich imposante Stadt, geht historisch. Oder wie hast du Berlin erlebt? Oder kommt man das als Fußballer überhaupt mit über? Oder ist da voll Fokus auf Fußball, wo nicht irgendwie noch Geschichte und so weiter?
Nein, du kommst schon viel mit über. Du kommst nur durch die Denkmale, durch die Mauern, wo zum Teil noch steht, an gewissen Stellen, wo du, ja, wenn du vor dem Reichstag stehst mit dem grossen Platz vorne dran, wenn du das Holocaust-Mahnmal siehst mit den ganzen Steinen, die sie aufgebaut haben, das sind so schon sehr geschichtsträchtig und du kommst sehr, sehr viel mit über und ja, beschäftigst dich auch ein bisschen damit. Und wenn du eben siehst, wenn es so bei einer WM das Brandenburger Tor mit irgendwie, keine Ahnung, 500'000 Leuten voll ist und die alle Deutschland mitfiebern, das sind Sachen, das sind Dimensionen, die, glaube ich, in der Schweiz nicht so gibt. Und darum ist Berlin, glaube ich, schon sehr eine spezielle Stadt, eine schöne Stadt und eine sehr abwechslungsreiche Stadt, würde ich auch sagen, weil ja, es ist immer etwas los, du kannst immer etwas machen. Es hat tausende von Restaurants, die gut sind. Es ist ja, viel Möglichkeiten. Du kannst raus aufs Land, du kannst in der Stadt sein. Also, ja, es hat mir sehr gut gefallen, in Berlin.
Die ganze DDR-Geschichte hat mich immer unglaublich fasziniert. Hast du die Faszination abgehabt?
Ja, es hat mich schon. Also ich habe es extrem gefolgt. Ich habe Kollegen kennengelernt in Berlin oder ehemalige Spieler auch, wo ich erzählt haben, auch wo geflüchtet sind vom Osten in den Westen. Und die Geschichten sind schon sehr imposant und schon sehr speziell, wenn du hörst, wie das abgelaufen ist mit der Stasi und alles drumherum. Also ich werde da gar nicht zu fest irgendwie Geschichte eingreifen oder ich bin auch zu fest Laie, um da irgendwelche Urteile zu fällen, aber wenn du das hörst und wenn sie erzählen, ist das so sehr interessant und zeigt auch, dass es einfach ein bisschen anders war früher. Du glaube ich, lernst dann auch wieder schätzen, wie es du momentan hast und wie es dir auch geht und dass du, sag ich mal, in Freiheit lebst und ein bisschen machen kannst, was die Watcher betrieben gesagt.
Ja, das müssen wir schon estimieren, aber du hast auch ab und zu im Osten gespielt. Merkt man da gleich noch einen kulturellen Unterschied? Oder eben, du hast gesagt, Zwickau ist sicher im Osten, Aue etc. Hat man da gemerkt, noch ein bisschen von DDR-Zeiten?
Ja, es ist schwierig zu sagen. Wenn wir den Match gehen, haben sie mir ehrlich gesagt im Hotel und im Stadion gesehen und nachher viele von der Stadt haben wir auch nicht gesehen. Von dem her ist das schwierig, da irgendwie ein Urteil zu fällen. Was natürlich ist, Fußballbegeisterung im Osten ist noch extrem hoch. Also wir haben auch in Dresden gespielt von 30'000 Leuten in der zweiten Liga und glaube ich jetzt auch in der dritten Liga Zuschauerschnitt von über 25'000. Also die Fußballbegeisterung ist immer noch sehr gross und die ist damals schon sehr gross gewesen in DDR-Zeiten, wo ja auch die Mannschaften, glaube ich, auch international zum Teil gute Resultate geliefert haben und das ist schon sehr sehr eindrücklich, sage ich mal.
So, jetzt muss ich, es tut mir leid, bei unserem Podcast ja das Sesseli, das ist ganz in der Nähe von Dresden, an der deutsch-tschechischen Grenze, also da sogar auf der Handyhülle. Machst du dich noch besinnen, hat es so Von-Roll-Sesseli gegeben, die quer zur Fahrtrichtung sind raufgefahren. Ist eigentlich eine Berner Produktion von Roll und ganz in der Nähe von Altenberg. Das ist so eine Wintersportdestination. Fahrt ein Sesseli Krupka auf tschechischem Boden. Also wenn du mal dort bist, okay, Unbedingt dieses Feeling erleben.
Okay.
Weil es rattert noch so richtig quer zur Fahrtrichtung. Also bist du auch in der Nostalgie?
Ja, vielleicht noch nicht so. Aber ich kenne es nicht, ehrlich gesagt. Das habe ich jetzt noch nie gesehen, noch nie gehört.
Ja, früher hat es etwa Hunderte in der Schweiz. Jetzt haben sie leider alle abgerotzt.
Okay, ja gut. Vielleicht muss ich es einmal nachholen, wenn es noch gibt in Deutschland.
Unbedingt. Aber dann hast du ein bisschen, oder wie tickst du kulturell?
Wie tickst du kulturell? Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich so der Kulturtyp bin, ehrlich gesagt. Also ich bin nicht so der, wo in Museen geht und alles drumherum. Ich interessiere mich schon für Geschichte. Auch die Geschichte von Deutschland hat mich dieser Zeit interessiert, als ich dort war. Aber ich bin kulturell jetzt nicht so extrem unterwegs. Ich habe mich wirklich so ein bisschen mehr auf den Sport fokussiert oder konzentriert. und habe mich dort ein bisschen mehr reingegeben, sage ich jetzt einmal, als in Kultur, ehrlich gesagt.
Ja, sorry, jetzt habe ich gerade das Sessel schwenken müssen. Kein Problem. Vom Thema abkommen. Ja, eben, wir haben über Berlin geredet. Beide, Bern und Berlin, der Bär im Wappen. Gibt es in dem Fall gewisse Gemeinsamkeiten zwischen diesen Städten?
Das sind beides Hauptstädte, das gibt es noch. Beides mit B, BSC, IB und Hertha BSC. Also es gibt viele Gemeinsamkeiten. Von der Stadt her würde ich sagen, ist es schon komplett verschieden. Berlin ist nicht so eine Altstadt da wie Bern, wo man kann zur Fußgängerzone durchschlendern. Die Grösse ist ein bisschen anders. Beides war ein Fluss. Berlin hat Spree, aber das ist nicht zu vergleichen mit der Aare da, wo man sich treiben lassen. Also es hat schon schon anders, weil einfach die Dimension, glaube ich, in Berlin einfach eine andere ist. Wir sind, glaube ich, mittlerweile fast 4 Millionen Einwohner und ich glaube, Bern hat
150.000.
Ja. Das ist schon ein kleiner Unterschied. Die Strecken sind anders in Deutschland allgemein. Also von dem her gibt es ein paar Parallelen, aber es gibt auch sehr, sehr viel Unterschied.
Fankultur, IB hat unglaublich treue Fans, Hertha auch. Gibt es auch da Gemeinsamkeit?
Ja, ich glaube, die Unterstützung sieht man bei uns jetzt, sage ich mal, jetzt, auf IB bezogen, wenn ich gerade bei der Aktualität bin, sieht man, dass sie einfach da ist, zu 100%, dass die Fans uns unterstützen, uns pushen, dass sie, glaube ich, in den letzten Jahren auch ja, viel zu feiern hatten, das muss man auch sagen. Ich glaube, da haben wir hat IB auch gute Arbeit geleistet, dass die Fans wirklich stolz sein können, IB-Fans sein. In Berlin ist es manchmal schwieriger, auch vor allem jetzt mit dem Abstieg, wo natürlich immer einschneidend ist in Deutschland, wo schwierig ist. Aber wenn ich jetzt sehe, der Zuschauerschnitt in dieser Saison, ich weiß nicht, wie höher ist, aber glaube ich, auch Schalke sind irgendwie auch 60.000 im Stadion gesehen, auch Hamburg. Es kommt immer darauf an, wie viele Gästefans auch dabei sind. Also, meine Schalke und Hamburg bringen auch fast 10.000 Leute mit immer. Das schnellt sich natürlich auf. Aber die Unterstützung, glaube ich, ist in Berlin, auch in den Jahren, wo ich da war, immer sehr, sehr gross gesehen, sehr hoch gesehen. Und, das merke ich auch jetzt eben, wie ich vorher gesagt habe, an der Wertschätzung, Anerkennung für mich persönlich, dass wirklich, sie sehr verbunden sind mit dem Verein und der Verein ihnen auch am Herzen liegt.
Dann verfolgst du Hertha schon noch, oder tut es ein bisschen weh? Ja, wie hast du jetzt gesehen, dass es jetzt zweitlig ist?
Ja, es hat schon weh getan. Also, letztes Jahr, wo sie dann abgestiegen sind, habe ich immer so gesagt, ja, es berührt mich nicht so, aber wo es dann wirklich so weit war, weil ich ja mittlerweile auch wirklich ein bisschen weg war, nach 4 Jahren, wo es dann so weit war und sie abgestiegen sind, habe ich schon sehr weit durch mal Lärm müssen schlucken, weil ich die Situation auch ein bisschen kenne, weil ich weiss, was es bedeutet für viele, in die Zweitliga abzusteigen. Und darum hat es schon ein bisschen weh getan und ich verfolge es weiterhin. Ich muss ehrlich sagen, ich stelle nicht mehr den Wecker oder stelle nicht mehr die Tourzeiten nach, wenn sie spielen. Aber wenn es passt und ich natürlich rum bin und Zeit habe, dann verfolge ich das Spiel und schaue sie mir an. Und ja, hoffe natürlich, dass sie schnell wieder in die Erfolgsspur zurückkommen. Und es auch dem Jahr wahrscheinlich nicht, weil der Abstand schon zu gross ist, aber dann in den nächsten Jahren sicher auch wieder um Aufstieg mitspielen und auch irgendwann in die Bundesliga zurückkommen.
Mit dem Haris Tabakovic jetzt ja ein Stürmer mit IB Vergangenheit oder ein IB Junior.
Ja.
Hast du Kontakt mit ihm oder hast du ihm auch auf alle sogar Tipps gegeben?
Nein, habe ich nicht. Ich habe keinen Kontakt mit ihm. Ich kenne ihn ja nicht, ehrlich gesagt. Also ich habe Mitspieler. Die bei uns ein paar Mitspieler kennen ihn persönlich oder haben mit ihm mit Junioren zusammengespielt. Ich persönlich kenne ihn nicht, aber ich glaube, er hat eine riesen Statistik. Ich glaube, immer wenn er getroffen hat, mindestens 2 Goal geschossen. Super Lauf und ist, glaube ich, ein wichtiger Spieler. Und glaube ich, gut für Hertha, dass sie so einen Knipser haben vor ihnen.
Das ist auch schwierig. Also, man sieht es beim HSV, aber bei 7. Jahren jetzt. Dung ist Gefahr ein bisschen da, dass Hertha wie ein zweiter HSV wird.
Ja, Gefahr ist auf jeden Fall da, weil es ist kein Selbstverständnis aufzusteigen. Und es kommt immer darauf an, wie die Konstellation ist in der zweiten Liga. Du hast immer, sagen wir mal, 2, 3 Favoriten, die im Aufstieg spielen. Du hast immer noch 1, 2 Überraschungsmannschaften, die einfach eine überragende Saison spielen. Wie letztes Jahr vielleicht Heidenheim es dann geschafft hat und jetzt auch in der Bundesliga, glaube ich, relativ gut da steht. Das gibt es immer wieder.
Jetzt Kiel, oder?
Ja, genau. Holstein Kiel ist vorne mit dabei. Dann hast du eben mit Düsseldorf, St. Pauli, hast du auch Traditionsvereine, die vorne mitspielen. Hamburg, wo Schalke ist. Weit hinter den Erwartungen zurück. Du hast Hertha noch, hast Hannover, wo auch lange Bundesliga war. Also du hast sehr viele Mannschaften, die auf einem guten Niveau sind und wo vielleicht auch die Ambitionen haben, irgendwann aufzusteigen. Darum ist es kein Selbstverständnis aufzusteigen und wir haben das 2-mal geschafft. Ich glaube 2011 und 2013. Und die direkte Wiederaufstieg zu schaffen, ist wirklich nicht einfach und ist wirklich schwierig zu unterfangen. Und darum können wir, glaube ich, stolz auf die Leistung sein. Und wie gesagt, ich drücke natürlich die Daumen, dass Hertha nicht 7 Jahre in der zweiten Liga ist, sondern es möglichst zeitnah wieder schafft aufzusteigen.
Ja, hoffen wir das. Jetzt, ja, gehen wir jetzt noch schnell an Anfang von deiner Profikarriere. Gell? Dein Geburtsort ist ja Wollhausen. Wie der Wusch und Speicher ist das? Ist das ja, ein also purer Zufall? Bei Wikipedia kann man so eine Liste, da sind etwa 9 Personen. Du bist drauf, der Wusch und dann noch Luana Bühler oder Eta Raffaele. Okay. Also gibt 4 Sportler.
Also Geburtsort ist dort, ja. Also geboren in Wollhausen, aber natürlich aufgewachsen bin ich in Nebiken, genau, wo meine Eltern jetzt auch noch wohnen. Genau, aber das ist, glaube ich, mehr ein Zufall, dass wir alle irgendwo dort geboren sind oder der Geburtsort dort ist, weil der Geburtsort ja nichts eigentlich oder selten etwas über den Aufwachsort oder den Ort aussagt, wo man aufwächst, weil das Wollhausen, glaube ich, das nächste Krankenhaus war in dieser Zeit.
Ah, dann schon das Nebiken.
Genau, ja, richtig, ja, genau.
Was ist Nebiken? Ich kenne mich leider, Luzerner Hinterland ist es.
Ja, schon, es ist, ich weiss nicht, Damersellen, Autobahnausfahrt, Damersellen, gehst du raus. Ja. Kurz, also eine Ausfahrt von Sursee, das ist vielleicht noch...
Stadion Schlottermilch, einer von der schönsten Stadionnamen.
Das ist Sursee, genau. Das ist Sursee. Das ist Stadion Sursee, genau. Und eine Autobahnausfahrt vor der Stammerselle und dann habe ich ein kleines Dörfli, jetzt mittlerweile auch 3000 Einwohner. Und dort bin ich aufgewachsen und habe bis 19 gelebt bei den Eltern, bevor ich auf Berlin bin.
SC Nebiken.
SC Nebiken.
Wie heisst das Stadion oder der Sportplatz?
Stempel, Sportplatz Stempel.
Und idyllisch.
Ja, sehr idyllisch. Gerade Badi nebendran. Badi Nebiken ist gerade nebendran. Und ja, eben, dort aufgewachsen, dort das Shooten gelernt, dort jedes Wochenende verbracht, entweder in der Badi rein, auf dem Shootingplatz oder dann, wenn ich selber ein Match hatte. Und es sind schöne Erinnerungen auch und es war eine schöne Zeit gewesen, und ich schaue gerne zurück. Und meine Kinder, ist lustig, mittlerweile gehen auch gerne in die Nebiken-Badi noch baden, wenn wir dann mal bei den Eltern so sind. Also da schließt sich auch wieder ein Kreis und das, glaube ich, ist ganz schön, wenn man das beobachten kann.
Ja, wie bist du zum Fußball zum Schutten gekommen? Wieso bist du nicht Handbauer? Gab es ja auch noch Borball Luzern dann zwar.
Aber ich war in Luzern und auf Luzern ist halt doch 20, 25 Minuten mit dem Auto. Ja, ich habe 2 ältere Brüder, die geschutet haben. Mein Papi war Juniorentrainer beim SC Nebiken und dann wirst du zwangsläufig ein bisschen dazu, sage ich mal, dazu getrieben oder gehst zwangsläufig ein bisschen in die Schiene rein, Fußball, und ja, bin irgendwie hängen geblieben und hat mir so viel Spass gemacht, dass ich immer weitergemacht habe. Und ja, ich glaube, jetzt, wenn ich zurückschaue, bin ich froh, dass es so geklappt hat.
Aber im Stadion Schlottermilch hast du mal gespielt?
Ja, habe ich sicher mal gespielt, aber mit Junior wahrscheinlich vom SC Nebiken. Mein Sohn hat auch schon mal ein Turnier gehabt, wo wir nach Luzern gewohnt haben und der beim SC Eich gespielt hat. Hat er mal ein Turnier gehabt im Stadion Schlottermilch bei den F-Junioren, glaube ich, oder G-Junioren. Also von dem her kennt man das Stadion und nebenan ist gerade noch die Eishalle und Zusee. Ja, ist so, sage ich mal, für Nebiken so die nächstgrössere, das kleine Städtli gesehen, wo man dort mal reingegangen ist.
Sursee, gell, also wow, Sursee, Buri, alles, also die Luzerner Ausdrücke.
Ja, Nebiken auch, nicht Nebikon, sondern Nebiken, Sursee. Ja, das sind so die Luzerner Hinterlandausdrücke wahrscheinlich, ja, für die ganzen Dörfer, aber ich glaube, die haben ja das Bern jetzt mittlerweile auch für einzelne Dörfer ein bisschen spezielle Namen und deswegen gehört das auch dazu.
Hast du den Lothar schon noch Luzerner? Oder könntest du noch Strüber? Oder hast du den Dialekt verloren in diesen vielen Berlinern?
Schwierig zu sagen, ich weiss nicht, Strüber, gewisse Sachen habe ich sicher verloren. Gewisse Sachen habe ich ein bisschen Berndeutsch ein bisschen angenommen, von den Kids vor allem. Aber grundsätzlich, glaube ich, bin ich halt Luzerner und der Luzerner Dialekt wird auch irgendwie immer bei mir bleiben wahrscheinlich, da will ich nicht mehr ändern, weil ich halt doch schon ein gewisses Alter habe und jetzt nicht mehr wieder irgendwie plötzlich mit einem anderen Dialekt herkomme.
Ist das eigentlich ein Thema gewesen, dann nach Berlin zum FCL zurück, zu deinem eigentlich auch Juniorenverein?
Nein, also das Thema war in dem Sinne, dass ich mit dem FCL nicht im Kontakt war in dieser Zeit und eigentlich IB sich frühzeitig gemeldet hat. Und ich mit IB frühzeitig auch, oder mein Wunsch auch frühzeitig war, eigentlich zu IB zu gehen. Und darum ist das der erste Kontakt vielleicht so im Oktober 2018 entstanden. Und das haben wir dann finalisiert, dann spätestens auch im Januar mit der Verkündung vom Transfer im Sommer 2019. Und ja, das ist für mich ist dann relativ schnell klar gewesen, dass ich gerne zu IB will. Und IB hat sich wirklich bemüht, hat gemacht. Der Wuschu ist bei mir zu Berlin gewesen. Ich habe mit dem Jerry immer mal wieder Kontakt gehabt, weil ich auch 2006 und 2006-2007 in der Saison mit ihm zusammengespielt habe im FCL. Also hat es für mich auch in dem Titelkirchen Reis geschlossen und es ist im Nachhinein, glaube ich, auch die richtige Entscheidung gewesen, dass ich zurückkomme in die Schweiz und dass ich zu ihm komme.
Und statt selber jetzt bleibst, du wirst sässig oder bist sesshaft zu Bern, hat man da nicht manchmal ein bisschen Heimweh, eben nach Nebiken oder Innerscheid zu Luzern?
Ja, es ist ja keine Weltreise. Also, es ist, bei einer Stunde bin ich ja wieder, oder dreiviertel Stunde bin ich bei den Eltern. Ich kann im Zug auf Sursee, ich kann im Zug auf Luzern in einer Stunde. Also, es ist so viel, die Schweiz ist ja so klein, dass du in so kurzer Zeit eigentlich überall bist. Von dem her, bin ich froh, dass ich jetzt hier zu Bern bin, dass ich einen kurzen Arbeitsweg habe. Das gefällt mir. Die Stadt gefällt uns super. Das Kind fühlt sich wohl. Das ist, glaube ich, immer wichtig, dass sich Kids auch wohl fühlen. Und ja, wir fühlen uns eben, wie gesagt, sehr wohl und können uns auch vorstellen, noch ein bisschen länger zu bleiben. Und dann schauen, was rauskommt in Zukunft.
Also, da sieht man dich viel. Du hast einen Aaren angesprochen. In dem Fall bist du ein Aarenschwimmer.
Wir haben uns auch schon gesehen, oder? Du im Wasser und ich am Zurücklaufen.
Stimmt, genau. Wir haben uns schon gewunken.
Genau, ja. Also, im Sommer muss ich sagen, ich habe das letzte Jahr, bin ich das erste Mal gesehen. Bin ich, glaube ich, wo es 17 Grad war, bin ich das erste Mal rein.
Schon fast thermalbadmässig.
Ja, fast, oder? Ja, gefühlt. 17 Grad rein und es war wirklich sehr kalt gewesen. Da sind wir hier beim Altenberg rein, bis in die Lorraine runter. Ja, und nachher, was natürlich wärmer wurde, ist, also draussen heiß war und da ein bisschen wärmer wurde, ist, ja, sind wir gefühlt fast jeden Tag noch irgendwie schnell am Abend schnell rein, ein bisschen treiben lassen, bis in die Treibholzbar, aber dort noch etwas getrunken und dann wieder heimgelaufen, weil es kurze Wege sind. Also, es ist sehr, sehr schön, wenn du auch siehst, wie viele Leute unterwegs sind, wie viele Leute im Wasser sind, draussen einfach ein Picknick machen oder zu Nacht essen oder einen Apro nehmen. Das ist sehr schön zu sehen und es ist eine gewisse Lebensqualität, glaube ich, die Taren von dort zu Bern. Und das ist sehr cool.
Also wir sind nicht irgendwie gesponsert von Bern Tourismus, aber der Podcast los von Zürich und St. Gallen. Also könnt ihr ein bisschen Werbung machen, oder? Alle sollen mal auf Bern
in Taren. Sehr, sehr empfehlenswert. Einfach einen Ahrensack mitnehmen, ist wichtig, dass wir dort sich dort ein Wasser behalten. Aber sonst einfach, ja, ist cool. Ich habe ein Ahrenbötel einmal gemacht jetzt im Sommer und das ist wirklich, ja, es ist schön, wie die Zeit im Wasser, auf dem Wasser, im Wasser, wie schnell das geht, wie es eine riesen Strecke ist, von Rubigen, glaube ich, sind wir rein, bis ins Eichholz. Und das sind schon so schöne Erinnerungen, die man hat. Und das, eben, wenn du siehst, wie viele Leute dann unterwegs sind, ja, dann ist es ein gemeinsames Miteinander und das ist cool.
Und du wirst die ganze Zeit angesprochen. Ist das lustig? Hast du noch deine Privatsphäre?
Ja, ich habe noch meine Privatsphäre, alles gut, das ist kein Problem. Aber du wirst schon öfters erkannt, ja, hier zu Bern, weil es halt auch nicht die riesige Stadt ist, wie ich vorher gesagt habe. Und wirst öfters erkannt, wirst öfters auch angesprochen, aber das ist alles in dem Mass und alles in dieser sehr freundlich und sehr, sehr respektvoll. Und darum ist das überhaupt kein Problem.
Zu Berlin ähnlich war. Ist ja eine Millionenstadt. Dadurch auch etwa gleich. Bist natürlich Bundesliga noch in eine grössere Euphorie. Aber bist du da in Ruhe gelassen worden? Oder schon alle fünf Minuten müssen irgendwie für ein Selfie her?
Nein, es war ein bisschen weniger gewesen. Es ist ein bisschen davon abgekommen, wo du unterwegs gewesen bist. Also, wenn in gewissen Orten oder gewissen Stadtteilen unterwegs gewesen bist, wo vielleicht nicht so Fußball fokussiert sind oder woher da nicht so präsent war, dann bist du weniger erkannt worden, sonst schon ab und zu, aber dort in Bern oder allgemein in der Schweiz wirst schon eher erkannt, nicht immer angesprochen, aber wirst eher erkannt, aber wie gesagt, das gehört euch dazu. Wenn ich das nicht wollen, müsste ich einfach daheim bleiben und dann wäre auch gut, aber ja, ich bin auch mit den Kids unterwegs, ich bin draußen und darum passt das alles.
Und der Wuschelkopf, du hast ihn angesprochen, ist auch dann noch ein grösseres Erkennungsmerkmal gewesen.
Ja, ich habe viel ein Käppi angehabt, muss ich ehrlich sagen, in meiner Anfangszeit. Oder immer noch gerne ein Käppi an. Da habe ich ein bisschen versteckt gehabt, aber vielleicht ist das ein Erkennungsmerkmal gewesen, wenn ich es mal abgezogen habe. Ja.
Aber gleich, du bist, was das Äußerliche anbelangt, der atypische Fußballer. Also positiv gemeint,
gut,
nicht irgendwie wie oh, du hast mich ganz böse angeschaut.
Ich habe nicht gerade gewusst, was meinst du
damit. Nein, nicht so mit Tattoos und nicht so protzig. Tut dich das wie abheben?
Also Tattoo habe ich zwei, beziehungsweise muss ich noch ein drittes machen für meine Tochter. Und da
habe ich von den Jungs
und von der Tochter kommt noch eins. Aber das ist eben auf Kind bezogen. Sollen die Leute aussen beurteilen. Ich glaube, ich habe am Anfang vom Podcast jetzt da gesagt, dass ich, egal ob ich eben Captain Bibe bin, egal ob ich U15-Trainer bin, aber es gilt auch, egal ob ich daheim der Familienvater bin, versuche ich, selber zu sein. Und das ist so mein Charakter. Und das versuche meine Frau und ich auch unseren Kind mitzugeben. Und ich glaube, das klingt uns nicht so schlecht.
Nein, also mit den Tattoos, nichts gegen Tattoos.
Alles gut, super. Nein,
mehr gemeint, du bist nicht so protzig, fahrst nicht mit dem Lamborghini.
Nicht so extrovertiert.
Vor, extravortiert, ich kann es nicht sagen, das Wort.
Extravagant.
Ja.
Extrovertiert.
Extrovertiert. Genau. Mal, jetzt haben wir es. Oder auf Instagram, tust du gar nicht im Minutentakt Sachen posten?
Nein, mache ich nicht. Wir haben jetzt eben durch den Rücktritt halt, ist etwas aufgekommen natürlich. Dort habe ich wieder ein bisschen mehr gemacht. Aber sonst versuche ich mich dort auch ein bisschen zurückzuhalten, weil ich glaube, Social Media gibt natürlich auch vielen Leuten eine Angriffsfläche und ich wollte vielleicht auch die Angriffsfläche nicht bieten, auch ein bisschen zum Selbstschutz. Aber so eben, wie gesagt, ich glaube, das ist der Charakter von mir persönlich. Also wenn ich extrovertiert werde, würde ich vielleicht mehr machen. Bin ich nicht, brauche ich nicht und ich fühle mich wohl damit und kann damit gut leben. Also jedem das Seine.
Ja, wie hat sich das geändert? Im Null sieht man jetzt noch nicht so Instagram gegeben.
Hat es noch nicht gegeben, nein.
Der Unterschied zwischen der Kabine im 07 und jetzt ist auch schon extrem.
Ja, du bist halt, heutzutage bist du halt, du kommst nach dem Spiel zum Beispiel in die Kabine und du bist direkt, du gehst vielleicht ans Handy schauen, klar, ob du irgendwie Nachrichten bekommst, aber irgendwie siehst du News gerade, du kommst Push-Nachrichten über dich schon etwas drin und damals, ich weiss noch 2007, als ich auf Berlin bin, da hast du gespielt am Samstag, da hast du am Sonntag vielleicht Bilder am Sonntag gekauft und hast mal hier nachgelesen und hast das am Montag wieder vergessen gesehen. Da hast du nicht noch dreimal online können nachlesen und dort noch Bericht und das noch. Das ist viel, viel weniger gesehen und darum, sag ich mal, wirst du heutzutage, glaube ich, viel mehr und anders auch bewertet von aussen. Ich werde das nicht schlecht reden, im Gegenteil, das gehört einfach dazu. Es ist ein Teil von unserer Gesellschaft auch, von unserem Leben auch. Und wenn du damit nicht klar kommst und dich mit dem nicht auseinandersetzen willst, dann musst du es einfach nicht lesen und dich auf die Seite schieben. Und ich glaube, da muss jeder für sich einen Weg finden, damit umzugehen. Wenn er damit umgehen kann und Sachen liest, ist gut. Wenn er nicht damit umgehen kann, soll er es nicht lesen und auf die Seite schieben. Und darum, ja, ist das auch das ist wieder, glaube ich, eine Charakterfrage von jedem Einzelnen. Und jeder muss seinen Weg finden, damit klarzukommen.
Also lesest du aber die Artikel? Es gibt das, was ich wirklich gar nicht gelesen.
Also ich gehe nicht am Morgen, sage ich mal, jetzt auf blick.ch und lese alles durch, was da steht. Ich weiss natürlich, wenn über mich etwas geschrieben wird, wenn ich irgendwas Interview gegeben habe, das lese ich schon meistens eine Störung. Sonst komme ich ab und zu etwas geschickt über, aber ich bin jetzt nicht proaktiv unterwegs und schaue, was schreibt die Medienwelt über Fabian Lustenberger. Und versuche mich dort auch ein bisschen abzukapseln, auch dort vielleicht ein bisschen Selbstschutz aufzubauen, ein bisschen Wand aufzubauen, dass du nicht alles mit allem konfrontiert wirst, weil ich glaube, du verlierst, wenn du dich dann über Sachen aufregst, relativ viel Energie, die du andersweitig kannst brauchen.
Und nebst den Medien gibt es eben noch soziale Medien, wo du einfach ungefiltert kannst Kommentare posten. Kann das nicht manchmal auch verletzen? Oder jetzt auch Mitspieler, die es vielleicht persönlich nehmen, weil es wird ja zum Teil werden Sachen geschrieben, die wirklich jenseits von gut und böse sind.
Ja, wird's. Ist auch nicht immer ganz einfach, damit umzugehen. Manchmal kommst du es mit über, einfach durch blöde Zufälle. Manchmal sagt er etwas, manchmal liest es selber. Vielleicht auch nicht unbedingt bewusst, aber trotzdem siehst du wieder etwas. Und ja, du musst einen Weg finden, damit umzugehen, wie ich vorher gesagt habe. Wenn du es wirklich willst auf die Seite schieben, dann darfst du es einfach nicht lesen. Dann löschst du am besten Instagram, dann löschst du alles und dann liest du es einfach nicht und kapselst dich ab. Und sonst musst du damit leben, weil es halt einfach die freie Meinung ist von jedem, wo sich das rausnehmen und das auch posten. Obwohl es manchmal dann wirklich unter die Gürtellinie geht und das gehört sich einfach nicht. Und das haben wir ja oft gesehen, auch durch verschiedene Posts von verschiedenen Spielern, die dann gewisse Sachen öffentlich machen. Das ist schon, ja, da fragst du dich manchmal schon, wie die Leute dann können hocken und so Sachen schreiben. Aber ja, auch dort, jedem das Seine und jeder hat eine freie Meinung, oder die Meinungsfreiheit gilt ja. Und ja, du als Fußballer musst das akzeptieren, damit klarkommen und das vielleicht versuchen, deine positive Energie umzuwandeln, damit du halt diesen Leuten auch zeigst, hey, ich bin besser oder ich bin etwas anderes, als du eigentlich da schreibst.
Ja, Thauland und Granit Xhaka haben wir jetzt auch schon viel in diesem Podcast diskutiert. Wie findest du ihre Social-Media-Aktivitäten? Darf das? Du bist Spiebe-Captain, er sogar Nazi-Captain. Sollte er sich da nicht ein bisschen mehr zurückhalten?
Also ich glaube, es ist nicht an mir, das irgendwie zu kommentieren oder zu bewerten, überhaupt nicht. Ich glaube, das ist ihm seine Entscheidung, im Granit oder im Tauli seine Entscheidung. Und ich halte mich da zurück, weil ich die Hintergründe auch nicht kenne und auch gar nicht weiss genau, wie, wo was geschrieben wird und auch das nicht verfolgen und darum halte ich mich da zurück der fühlt sich eben jeder so fühlen oder jeder das so machen, wie er sich gut fühlt und dann ist das auch okay.
Oder das, durch Social Media ist jeder Fan auch ein bisschen Journalist. Da ist die Gefahr mal da, dass vielleicht in 10 Jahren gar keine Matchberichte mehr braucht, weil eben jeder seinen eigenen Senf dazugeben kann.
Ja, es geht schon in die Richtung, ja, Berichterstattung auch ein bisschen anders wird. Ich glaube, das merkst du auch als Sportreporter. Ich weiß nicht, ob das vor ein paar Jahren noch anders war.
Ja, viel mehr. Also, jetzt gibt es ja x Online-Medien, ja, von, genau, von x Portal, ja, und früher noch die renommierten Bund, BZ, Bern, Tagesanzeiger, Zürich, Blick etc. Mhm. Merkt ihr das als Spieler auch, dass vielleicht da die Journalisten ein bisschen weniger seriös sind als früher?
Ja, es wird einfach viel mehr online halt gemacht und schnell rausgehauen und ist online drin und was online ist, bleibt online. Und das, glaube ich, ist ein der grosse Unterschied, was ich vorher gesagt habe. Sonst ist in der Zeitung gestanden und dann ist ein Tag oder zwei Tage später ist etwas Neues gestanden und hast dich auf das fokussiert und die alte Zeitung ist im Altpapier gelandet und dann hast du es nicht mehr rausgeholt. Und das, glaube ich, ist ein grosser Unterschied, dass einfach die Sachen länger bleiben, dass du immer wieder zurückschauen kannst, was geschrieben wurde. Ja, aber auch da die Unseriosität von irgendwelchen Journalisten zu beurteilen, glaube ich, das liegt nicht an mir, das sollen andere machen.
Redet direkt auch über Kaffee für die Schuhe, so jetzt der Fricker hat wieder genervt.
Ja, über dich reden wir tagtäglich, ehrlich gesagt. Nein, Spass. Nein, ja, es ist schon ein Thema, wenn irgendetwas in der Zeitung steht, aber es geht nicht darum, einzelne Journalisten irgendwie anzusprechen und einzelne Journalisten zu kritisieren, überhaupt nicht, sondern wenn etwas drin steht, wird darüber vielleicht kurz diskutiert, aber ja, wir haben auch unseren Job und müssen uns auf das konzentrieren, was wir beeinflussen können. Und das sind nicht die Artikel in den Zeitungen, sondern es ist die Leistung auf dem Platz. Und auf das fokussieren wir uns. Und alles andere muss man können ausblenden als Fußballer.
Ja, die hoffentlich, ja, wir kennen uns jetzt gleich schon ein paar Jahre, hoffentlich noch nie.
Nein, alles gut.
Es tut mir aber leid, es geht ja vor allem darum, ein bisschen Emotionen zu generieren. Manchmal frage ich nachher und kommt da nicht immer gut an, ich hoffe. Ja.
Alles gut, sonst sagt das kein Problem.
Unbedingt. Ja, wir müssen gleich noch ein bisschen das Thema IB, haben wir noch ein wenig beleuchtet, vor allem der erste Meistertitel, ausgerechnet im Corona-Jahr. Aber auch gleich prägend gewesen, auch wenn es keine Fans hatte. Sagst du im Nachhinein, ah, schade, ich hätte so gerne vor 10'000 Fans gefeiert. Oder hat es das eben speziell gemacht?
Es hat es in dem Sinn speziell gemacht, dass es mein erster Titel war. Und ich habe in den Interviews, seitdem ich da bin, also seitdem ich den Titel habe, für mich ist das der emotionalste Titel gewesen, für mich persönlich, unabhängig davon, ob jetzt das können teilen oder wie sie es können teilen mit der Öffentlichkeit oder mit den Fans, ist das für mich das speziellste gewesen, eben, wie du sagst, Corona-Jahr gewesen, Pause gewesen, wieder Restart, dann die englischen Wochen und die vielen Spiele, dann der Zweikampf mit St. Gallen um den Titel, am Schluss haben wir in Sion den Titel geholt und das ist so eine Last abgefallen und so eine Erleichterung gewesen, dass das gar nicht kannst richtig beschrieben. Also es ist wirklich so unglaublich gewesen und für mich der emotionalste Titel, so schön das letzte Jahr Double gewesen mit den Fans und gefeiert, wir sind nicht mehr aus dem Feiern rausgekommen, ist das für mich persönlich so das erste Highlight gewesen und alles andere natürlich auch ein sehr erfolgreiches Jahr gewesen mit der Europa League, wo wir Leverkusen geschlagen haben, mit der Champions League Nacht, wo wir hatten, vor zwei Jahren und das Jahr, ja, alles dazugekommen und alles sehr, sehr, sehr schöne Erinnerungen.
Ja, für die Initialzündung, wie dann im unvergesslich 28. April, die Bilder hast du auch schon x-mal gesehen.
Ja, ja, und es ist lustig, manchmal haben die Leute das Gefühl, ja, es ist nicht mehr das Gleiche wie 18, aber ich glaube, du kannst es nicht vergleichen.
Das habe ich eben
raus. Du kannst es nicht vergleichen, ja. Du kannst nicht sagen, nach 32 Jahren, wo du, glaube ich, oft auch nicht dran gewesen bist als IB und dann Finalissima verloren und dort wieder knapp und dort wieder gut gestartet oder lang Erster gewesen, am Schluss wieder Nummer Zweiter. Dann kannst du nicht sagen, nach dem sechsten Meistertitel, ja, wir feiern jetzt gleich, wie wenn wir 32 Jahre nicht gewonnen haben. Und darum ist die Explosion, was ich so an Bildern gesehen habe und auch wenn die Leute ein bisschen erzählen, da geht denen wirklich das Herz auf, das merkst du richtig. Und für mich ist das 19 so ein bisschen die Explosion, oder im 20 dann ein bisschen die Explosion gewesen, für mich persönlich, mit meinem ersten Meistertitel. Und auch die nächsten, sehr, sehr cool gewesen, aber der erste Titel ist für mich persönlich eben auch der emotionalste gewesen, wie glaube ich für viele IB-Fans auch der 2018.
Ja, aktuell, was fehlt IB? Man ist Leader. Auf der anderen Seite kann man sagen, hey, was will man eigentlich mehr? Man ist Tabellenführer und gleich hagelt es nur Kritik.
Ja, ich glaube, die Kritik hagelt es ja nicht ganz zu Unrecht, muss man dazu sagen. Ich glaube, wir sind selber auch nicht zufrieden. Wir haben ja ein Polster gehabt von 7 Punkten. Wir hätten mit dem Spiel gegen Servet können das auf 10 Punkte ausbauen und sind jetzt noch bei 1 Punkt. Also von dem her haben wir das schon in der eigenen Hand gehabt und vielleicht auch ein bisschen vergeigert, sage ich jetzt einmal, diesen Vorsprung. Trotzdem sind wir noch in der Position, dass wir alles in der eigenen Hand haben. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und wir haben momentan nicht die Leichtigkeit, wir haben nicht die Selbstverständlichkeit, die wir auch schon hatten. Aber ich glaube, wir arbeiten tagtäglich daran, dass wir das wieder zurückbekommen. Wir investieren viel, wir sind jeden Tag im Training gut dran. Und ich bin positiv und ich bin wirklich überzeugt, dass wir das auch Ende Saison arbeiten können. Wenn vielleicht nicht 5. Spieltag Verschluss, wie wir es die letzten Jahre mal immer wieder hatten, sondern vielleicht ein bisschen später. Aber das Ziel ist und bleibt, den Titel zu verteidigen, und da werden wir alles dran setzen.
Jetzt habe ich gerade völlig den Vater verloren.
IB-Aktualität.
Ja, genau, Lugano ist noch dazugekommen. Jetzt ein Rückkampf. Hat man das gedacht? Man hat immer sich auf Servet fokussiert und jetzt sind plötzlich noch die Luganesi da.
Ja, die haben gestern 2-0 gewonnen gegen Basel. Sind genau. So 4 Punkte, glaube ich.
3 noch?
Aber 2 an Servet und 3 an uns, glaube ich. Genau. Ja, wir haben noch das Spiel weniger, wo morgen ist, gegen GC, wo wir unbedingt gewinnen wollen. Also am Donnerstag dann. Und wir werden versuchen, die 3 Punkte zu holen, um das wieder aufzubauen. Und ich glaube, Lugano hat die letzten Jahre bewiesen, dass sie eine gute Mannschaft haben und eine gute Mannschaft sind. Und es liegt an uns jetzt, dass wir vielleicht die Euphorie, die dort aufkommt bei Lugano, in dem Sinne im Keim zerstecken, dass wir unsere Punkte halt jetzt holen und weiter punkten und ein Zeichen an die Konkurrenz setzen, dass wir nicht nachlassen, dass wir vielleicht die Base, die wir jetzt gerade hatten, dass wir die überwunden haben oder dass wir die Wände überwinden und wieder auf die Siegerstrasse zurückkommen. Die
Trainerfrage ist noch offen. Die Spieler da ein bisschen Mitspracherecht? Kommt aber der Wusch oder der Steve von Bergen zu euch kann fragen, was würdet ihr von dem und dem
halten? Nein, das können wir jetzt nicht. Das ist ihre Entscheidung und das ist ja, glaube ich, auch gut so. Ich glaube nicht, dass du als Spieler dort im Lead bist, sondern es ist die Verantwortlichen, die sich damit auseinandersetzen, die sich auch sehr intensiv wahrscheinlich damit auseinandersetzen und werden dementsprechend auch die richtige Entscheidung für IB zu treffen. Also von dem her bist du als Spieler dort hinten dran, was aber überhaupt kein Problem ist und was ganz normal ist.
Lucien Favre wäre noch zu haben.
Ja, kannst du das weiterleiten. Für mich ist es im Sommer vorbei. Also von dem her, für mich berührt es in dem Sinn nicht mehr so, dass es, also berührt mich nicht direkt mehr im Sommer. Es gibt, glaube ich, einige Trainer auf dem Markt, aber wie gesagt, werden die Verantwortlichen sicher eine gute und eine richtige Entscheidung fällen.
Lucien Favre als Cheftrainer, du als Assistent. Das wäre doch nicht.
Ja, das weiss es nicht, Luzi, keine Ahnung. Das ist momentan für mich nicht im Kopf, weil eben zuerst mal, glaube ich, auch ein Aussicht angedenkt ist vom Fußball und ich nicht Ende Mai meine Karriereband und Mitte Juni wieder irgendwo als Co-Trainer oder was auch immer anfangen, sondern ein bisschen Familienzeit, ein bisschen abschalten, ein bisschen wegkommen vom Fußball, das ist sicher ganz wichtig.
Ja, das ist auch schon über Mitte 60, oder? Das kann man irgendwie sagen, ist mal Altersgrenze erreicht? Otto Rehagel ist dann auch schon älter gewesen, oder spielt das keine Rolle? Also, wer jetzt ein Lulu Faber zahlt?
Weiß ich nicht, ob er zahlt wäre. Ich habe schon länger keinen Kontakt mehr mit ihm. Ich glaube, es kommt immer darauf an, wie was für Leute vielleicht du im Staff hast und dich herum hast. Dass er ein ausgewiesener Fachmann ist, glaube ich, haben wir schon mal diskutiert jetzt hier in dieser Stunde. Und eben, wie gesagt, das ist nicht an mir, da irgendwie ein bisschen nehmen zu kommentieren, nehmen zu bewerten, sondern es ist daran, dass wir das Beste für IB herausfinden und das werden einfach die Verantwortlichen machen.
Ja, Stichwort Stunde. Hey, Elfi, du musst gehen. Können wir noch 5 Minuten?
Ja, machen wir noch.
Du darfst gehen kochen, oder?
Ja, die Kinder nachher entgegennehmen, wenn sie daheim sind. Genau.
Also, hast du jetzt die Verletzung ein bisschen andere? Gibt es besseres zu essen daheim? Wobei deine Frau kocht.
Meine Frau kocht sensationell, darum ich muss dort hinten anstehen, wenn es ums Kochen geht, definitiv. Ein paar Nudeln kann ich machen, ein bisschen Tomatensauce und dann ist es langsam, schon wird es schon langsam eng, muss ich ehrlich zugeben.
Also hast du in Berlin nicht, du hast gesagt, es gäbe hervorragende Restaurants, in dem Fall hast du dich nicht ein bisschen inspirieren.
Nein, zu wenig, ehrlich gesagt. Ich habe eher die Restaurants genossen, als dass ich mich inspirieren zum selber kochen.
Was machst du denn haushaltsmässig daheim?
Ja, ich versuche zu unterstützen, zu machen, zu helfen, wo es geht. Also von dem her, wir haben noch einen Hund, der auch seine Spaziergänge braucht und das mache ich auch oft mit meiner Frau zusammen, nehmen Kids ab und zu mit. Also von dem her, wir haben gut zu tun daheim mit den 3 Kids. Auch sie haben ihre Hobbys und machen und tun und sind unterwegs. Also von dem her, ist immer etwas los bei uns im Haus.
Bist du ein strenger Vater, Fabio?
Ich glaube, streng. Was eben streng, ob streng das richtige Wort ist. Ich glaube, dass wir schon unsere Werte haben, meine Frau und ich, wo wir versuchen, den Kind mitzugeben. Dass wir aber auch unsere Kinder gewisse Freiheit haben und auch Sachen machen, wo sie Lust dazu haben. Also von dem her streng, glaube ich, das falsche Wort, aber wenn es darauf abkommt, glaube ich, können wir beide schon klar sagen, welchen Weg dass wir gehen und nicht, dass wir nicht zu fest links und rechts gehen, versuchen wir das Kind schon wieder dann eben auf den richtigen Weg auch zu führen.
Es gibt ja viele Vatersöhne, beides Profifußballer. Gibt es eine Möglichkeit oder eine Chance, dass deine beiden Buben auch mal Profifußballer
werden? Ja, also
oder auch Tochter.
Der Jonas spielt kein Fußball, der spielt Tennis. Der hat sich dort ein bisschen reingegeben, der hat mehr Spass dort, der ist nicht so fußballaffin. Der Samu ist aktiv Fußball, der spielt bei Breitsch. Wir haben ihn letztes Mal im Stadion gesehen, gegen IBU 21.
Genau.
Wo ich mit ihm schaue, er spielt auch bei Breitsch, spielt auch bei der Bern Selection, ist er, Bern Auswahl. Er ist sehr ehrgeizig, auch talentiert und wird seinen Weg sicher machen. Wie weit es dann reicht,
Verteidiger?
Ja, eher offensiv. Aber ich glaube, in jungen Jahren sind alle Spieler oder alle Jungs noch irgendwie offensiv. Aber welchen Weg er machen will, das kannst du mit 10 jetzt noch nicht sagen. Und meine Tochter, die ist auch einmal in der Woche in der Fußballschule in Breitsch. Die hat wirklich Spass daran, ein bisschen zum Plauschen zu shooten. Hat vor 2 Wochen auch ihr erstes Turnier gehabt. Es war herzig, um zu schauen. Aber wo es dann unsere Kinder wieder einschlagen, das werden wir sehen. Also wir setzen sie sicher nicht unter Druck, sondern versuchen sie zu unterstützen, was ihnen Spass macht. Und ein bisschen als Vorbild vorweggehen und dann schauen wir mal, was rauskommt.
Ja, ich habe jetzt selber verrutscht. Ich habe nur Jonas und Samu erwähnt und da war er später, dass sie ja eigentlich auch Fußballerin werden könnte, weil für Frauen Fußball in dem Fall immer noch zu wenig wertgeschätzt. Das ist mir jetzt selber passiert.
Ja, er hat mittlerweile ja, glaube ich, auch viel grössere Wahrnehmung in der Öffentlichkeit. Und das, was SRF darüber berichtet, dass es Highlights-Show gibt, dass zum Teil Spiele auch gezeigt werden, glaube ich, hat es schon einen grösseren Stellenwert bekommen, aber hat sicher noch nicht den Stellenwert, wo der Männerfußball hat. Ich glaube, das braucht auch vielleicht noch ein bisschen, weil sie also doch ein paar Jahre hinterher hinken. Aber wenn da war, wird gut shooten, weiterhin soll sie gut shooten. Und wenn nicht, dann findet sie vielleicht ein anderes Hobby. Also von dem sind wir auch dort ganz entspannt.
Ja, aber in der nächsten Folge, weil du auch schon immer noch in der Ferien ist, Imke Bübenhorst zu Gast, okay. Die Frauen. Ja. Trainer, habt ihr aber Austausch oder Kontakt mit ihr?
Ja, wir sehen uns ab und zu. Im Wankdorf oder so. Aber jetzt einen direkten Austausch haben wir als Spieler nicht. Vielleicht haben die Trainer untereinander ein bisschen mehr Austausch, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber wir Spieler haben auch nicht immer gleich Training und sie haben nicht immer im Stadion Training, zum Teil auf dem neuen Feld trainieren sie oder wo auch immer. Und darum sieht man sich nicht so oft. Aber wenn man sich sieht, dann unterhält man sich, dann tauscht man sich einfach ein bisschen aus. Aber das ist nicht so oft der Fall.
Habe ich noch eine Frage vergessen?
Du
hast ja so viele Anekdoten erlebt. Der Roman Friedli hat mal, ich weiß nicht, ob du ihn noch kennst, der hat mal gesagt, dass beim 05 sei tatsächlich ein Spieler angerufen und gesagt, er könne nicht ins Training kommen, weil er in die Hose gemacht hat.
Okay.
Ohne Namen. Eine von vielen Anekdoten, hast du gerade noch irgendeine Szene, wo dir ist geblieben, egal ob es bei Hertha oder bei IB oder beim FCL, also ohne Namen natürlich zu nennen.
Ja, das ist noch schwierig, so eine Anekdote, ehrlich gesagt. Auf die Schnelle fällt mir nicht allzu viele. Ja, ich habe einfach viele schöne, lustige, coole Erinnerungen gemacht in dieser Zeit. Eben, wenn ich an die Hertha-Zeit zurückdenke, an die Zweitliga-Jahre, wo wir ja besprochen haben, schon an die Feierlichkeiten beim Aufstieg. Wir haben dann noch so eine Reise gemacht mit dem Verein auf Mallorca, dann, wo wir aufgestiegen sind. Ja, das sind so Sachen, wo du halt dementsprechend auch die Fest gefeiert hast, wie sie gekommen sind. Und das gibt sehr, sehr schöne Erinnerungen. Und das hat auch uns als Mannschaft, glaube ich, so ein bisschen zusammengeschweißt und ein bisschen zusammengebracht. Und das sind coole Sachen, wo man gerne zurückdenkt. Aber ich muss ehrlich zugeben, jetzt so eine Anekdote, wie du es gerade gesagt hast, habe ich gar nicht auf Lager.
Jetzt geht es dann kochen, nachher im Sommer in die Ferien. Ein bisschen länger, weil hat er schon, wisst ihr auch schon gebucht?
Ja, wir haben es schon grob geplant, aber es ist noch nicht ganz sicher. Wir müssen ein bisschen schauen noch mit den Kids, mit der Schule und alles. Aber es wird schon so, dass wir eine längere Reise machen, dass wir ein bisschen unterwegs werden sein. Aber wie, wo, was genau, das ist noch nicht definitiv. Und das werden wir dann sicher in nächster Zeit auch dann fixieren.
Also in welche Richtung zieht es dir? Wenn ihr in Norden im Sommer oder gleich
Eher Richtung USA wahrscheinlich.
Sehr schön. Mhm. Tipptopp. Du, der Fabu, merci vielmals.
Danke auch.
Dass du gekommen bist. Und der gutes Kochen, hoffe ich, die Sauce. Tomatensauce oder Bolognese.
Tomatensauce. Gib mir das Beste.
Sehr schön. Der einen guten.
Dankeschön.
Und nur das Beste. Und wir freuen uns, wenn du im Mai hoffentlich wieder spielst und dann im Herbst an der Seitenlinie. Und vielleicht, wer weiss, eben in ein paar Jahren in der Superliga oder sogar bei Barca. Ja, mal zum Schluss, das wäre dein Traum. Bei welchem Club mal Trainer?
Das kann ich jetzt nicht sagen. Ehrlich gesagt, das ist noch zu weit weg. In Kindheitstagen war immer Barcelona so eine Mannschaft, die ich gerne zugeschaut habe, mit dem Ronaldinho, noch Messi, nachher Xavi, Iniesta, Busquets. Ist immer so die man gerne zugeschaut hat, aber ich werde mich da nicht aus dem Fenster lehnen, weil ich schon weiss, dass noch ein bisschen Arbeit dahinter steckt, bevor man da irgendwelche Wünsche äußern kann.
Also, du schon mal bei der Medienstelle von Barcelona fragen, ob ich dann in 10 Jahren mit dem Barca-Trainer Fabu Lustenberger ein Interview machen kann. Kann er bei Hertha Pressestelle vorsorgshalber auch schon?
Dort kann er Kontakt hinschicken, das ist kein Problem.
Sehr gut. Fabu, merci vielmals.
Danke auch, Luzi.
Ersatzbankgeflüster. Mit Energy-Sportreporter Luzi Fricker und Energy-Moderator Roger Schürch. Bis nächste Woche.